Ja, wir haben ja schon gehört, der heutige Sonntag ist der Sonntag Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied aus Psalm 98. Das Schöne bei dieser Anweisung ist ja auch dann gleich die Begründung dafür. Denn das heißt ja dann nicht, singt dem Herrn ein neues Lied, denn ja, die alten Lieder, die hängen uns schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Irgendwie der Text ist irgendwie so ein bisschen oll und die Melodie irgendwie veraltet oder so. Das ist ja nicht die Begründung dafür, dass wir dem Herrn ein neues Lied singen sollen, sondern die Begründung ist, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir haben ja gerade auch ein bisschen was gehört von Christiane und von Peter. Und das mit den Wundern ist ja manchmal auch so eine Geschichte. Manchmal ist das Handeln Gottes ja eher so, dass man sich über ihn wundert, weil das, was man vielleicht erwartet, was man erhofft, wofür man betet, nicht so eingetroffen ist oder nicht so eintrifft, wie man sich das eben wünscht und hofft. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Text aus der Apostelgeschichte, mit einer Situation, die auch ein bisschen zum einen verwunderlich ist, aber die auch ein Wunder ist. Denn in dieser Geschichte geht es darum, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist. Ist in Apostelgeschichte 16 lesen wir davon etwas. Und um das so ein bisschen einordnen zu können, muss man auch so ein bisschen das Drumherum auch wahrnehmen. Paulus hatte ja so seine erste Missionsreise hinter sich, war so in Galatien, so Kleinasien da unterwegs und hat gemein missioniert und hat das Evangelium verkündigt. Und dabei merkte er und ist dann, oder wurde das deutlich, dass nicht nur die Juden sich für das Evangelium interessierten, sondern auch die Heiden Interesse am Evangelium hatten und sich sogar bekehrten. Und dann gab es eben diese Frage, wie man damit umgehen muss. Was machen wir jetzt mit den Heiden, die ja eigentlich in diesen, neuen Glauben, in diesen Christusglauben eben hineingekommen sind, aber der seine ganz starken Wurzeln eben im Judentum hatte. Was machen wir jetzt mit ihm? Müssen sie erst Juden werden, um dann Christ sein zu können? Das war ja so die Frage. Und dann ist man zusammengekommen in Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil. Dort waren dann die Apostel zusammen und noch einige mehr, um darüber zu reden, wie gehen wir denn damit um? Und das Ergebnis können wir dann in Apostelgeschichte dann auch nachlesen. Und das Thema war dann, oder man ist dann zu dem Ergebnis gekommen, okay, einige Reinigungs- oder Reinheitsvorschriften soll man einhalten, aber Beschneidung tut nicht Not. Und dann hat der Apostel Paulus sich aufgemacht auf seine zweite Missionsreise. Er war dann dort mit Barnabas unterwegs und wollte sich mit ihm auf den Weg machen. Und Barnabas hatte dann die Idee, lass uns den Markus mitnehmen. Das ist ein kluger Kopf und der hat sein Herz am richtigen Fleck und lass uns den mitnehmen. Und Paulus war aber nicht so dafür, weil es gab eine Vorgeschichte, da hat der Markus dann nicht so geglänzt. Und dann können wir in der Apostelgeschichte nachlesen und das finde ich auch in der Bibel immer so spannend, dass da eben nichts einfach so unter dem Tisch fällt. Dann können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, dass Barnabas und Paulus sich so, ja, ist dann einigermaßen vornehm beschrieben, aber die kriegten sich richtig in den Körper. Und Barnabas wollte den Markus mitnehmen und Paulus sagte, nee, den kann ich nicht gebrauchen, er ist ein, er steht nicht genau, wie er ihn betitelt hat, aber, und die beiden konnten sich nicht einigen. Und haben sich dann eben gestritten und das ging dann eben so, dass sie sich nicht geeinigt haben, sondern dass sie getrennte Wege gegangen sind. Barnabas ging dann los und nahm den Markus mit und Paulus ging dann los und nahm den Silas mit. Also so haben sie das Problem gelöst nach alter Väterweise. Das können wir bei Abraham und Lot dann auch schon so sehen. Und dann machten sie sich eben auf den Weg, um das Evangelium zu verkündigen, eben in dem Raum, der ihnen so bekannt war. Und als sie dann so auf dem Weg waren, also sie waren ja vorher, Paulus und Barnabas waren vorher ja auch bei der ersten Missionsreise schon in Lystra und haben dort Gemeinde gegründet, haben dort Großartiges erlebt, bis dahin, dass die Leute dort sie als Götter verehrt haben und Paulus erstmal sagen musste, beruhigt euch mal. Und dann kamen sie wieder nach Lystra und dort lernten sie dann den Timotheus kennen. auch eine interessante Person. Und die ganze Geschichte drumherum, damit werden wir uns heute leider nicht beschäftigen können. Vielleicht am Donnerstag in der Bibelstunde so ein bisschen. Aber ist eben interessant, Paulus hat ja dafür dann gekämpft, dass man nicht Jude werden muss, um Christ sein zu können. Er hat ja dagegen gekämpft, dass die Beschneidung auf Voraussetzung ist, um diesem Christus nachzufolgen. Und dann ist er jetzt eben in Lystra und dann begegnet ihm eben dieser Timotheus, ein angesehener Mann, auch in der also ein angesehener Mann dort in der Stadt. Und die Besonderheit bei ihm war, er hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Und dann lernen wir eben so, dass er nicht beschnitten war. Und Paulus hat gesagt, ach komm mit, du bist ein guter, kluger, junger Mann und du kannst uns bei der Mission helfen. Und dann macht er was man irgendwie, was merkwürdig ist, denn er beschneidet den Timotheus. Der war noch nicht beschnitten. Also wie es dazu kam, nochmal eine andere Geschichte, weil bei einer jüdischen Mutter, die Mutter bestimmt eben dann auch, ob das Kind Jude ist oder nicht. Und er war aber nicht beschnitten und Paulus hat ihn dann beschnitten, obwohl er noch wenige Tage vorher noch dafür gekämpft hat, dass die Beschneidung nicht notwendig ist. Also interessant, diese Geschichte. Und dann geht es eben weiter und sie fangen dort dann an, eben weiter das Evangelium zu verkündigen. Und dann lesen wir hier in der Apostelgeschichte, dass sie so in der Provinz Asia oder Asien dann missionieren wollten. Da waren sie vorher noch nicht. Das ist jetzt nicht das Asien, was wir vielleicht zuallererst vor Augen haben, sondern ist eine Provinz im Westen dann auch der heutigen Türkei. Und dort wollten sie hin, um das Evangelium zu verkündigen. Das war so die natürliche Fortsetzung der ersten Missionsreise. Und dann lesen wir aber in der Apostelgeschichte, und das ist das Merkwürdige, dass der Heilige Geist ihnen das verwehrt hat. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht wie, dazu kriegen wir nichts gesagt, wäre ja auch interessant. Die Apostelgeschichte Lukas beschreibt das eben nur so, es wurde ihnen verwehrt vom Geist eben in diese Provinz Asia zu gehen. Das ist ja schon auch so eine spannende Geschichte, weil ich glaube für den Paulus, der ja auch strategisch denken konnte, war das die natürlichste Fortsetzung seiner ersten Missionsreise. Das war eigentlich klug, das jetzt zu machen, in diese Provinz irgendwie hinzugehen. Und dann lesen wir einfach, und das ist, finde ich, spannend, wie er so diese Offenheit ja gehabt haben musste, dann lesen wir eben, wie der Geist ihm gesagt hat, nein, da geh nicht hin. Geh da nicht hin. Und dann ja, rannten sie eben, rannten sie weit, aber dann sind sie eben nach Troas gekommen und dort lesen wir dann in der Apostelgeschichte und die meisten werden diese Geschichte ja dann auch kennen oder dieses Ereignis dann auch kennen. Dann lesen wir, als sie in Troas angekommen waren, dass der Paulus in der Nacht eine bestimmte Begegnung hatte. Und diese Begegnung im Apostelgeschichte 16, können wir das nachlesen, geschah im Traum. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Also, Paulus, zweite Missionsreise, besucht dann nochmal die Gemeinde, die er auch gegründet hat und überlegt dann, wie kann das mit der Evangelisation auch weitergehen und hat natürlich so seinen Plan und das, was am naheliegendsten war, vielleicht auch am klügsten war, nach Asien zu gehen, auch Kleinasien zu gehen oder in die Provinz Asien zu gehen, das wurde ihm verwehrt. Und dann hört er diese Stimme von Europa herüberkommen, komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Und so lesen wir es, sogleich machen sich auf den Weg, um dann dorthin zu gehen, dorthin zu fahren, um dort das Evangelium zu verkündigen. Jetzt könnte man ja auch eigentlich erwarten, nachdem die erste Missionsreise ja eigentlich ganz erfolgreich war und er darauf aufbauen wollte, dass diese zweite Missionsreise, die jetzt anders verläuft, als sie es geplant hatten, auf einmal dann ein voller Erfolg wird. Weil wenn Gott sagt, geht dort nicht hin, geht dorthin und ich höre die Stimme von da aus Europa, komm herüber und hilf uns, ja, dann muss doch da ein großes Bedürfnis, ein großes Verlangen nach dem Evangelium vorhanden sein. Und dann kommen sie eben nach Europa rüber, Sabotake, Neapoli und nichts, nichts. Wir lesen nichts, dass sie dort irgendwie Erfolg hatten mit dem Evangelium, dass sie dort freudig empfangen wurden und gesagt haben, endlich seid ihr da, um uns das Evangelium zu verkündigen. Was sie erlebten und die Erfahrung, die sie machten, war Misserfolg. Das ist ja oft so, dass wir, wenn wir so versuchen, Wege Gottes rauszubekommen, dass wir das ja dann so machen, dass wir sagen, naja, wenn sich hier eine Tür auftut, dann gehe ich da durch und dann wird es ja gut sein, dann werden wir Erfolg haben. Aber das erlebten sie nicht so. Dann kamen sie nach Philippi und dort fiel das Wort dann eben auf hörende Ohren. Und das war die Purpurhändlerin Lydia. Auch dort werden wir die Geschichte mit hineingenommen. Paulus ging mit seinen Leuten am Schabbat nicht in die Synagoge. Warum? Weil es dort keine Synagoge gab. Er ging dann zum Fluss, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, weil er vermutet, dass dort ein paar Leute zusammenkommen, um zu beten. Und dort fand er dann auch ein paar Frauen, die auch irgendwie fromm waren, aber naja, wir wissen ja, wie es damals war, Frauen schön und gut, aber um Gottesdienst feiern zu können, in der Synagoge braucht es 10 Männer. Also können 100 Frauen da sein, schön und gut, aber 10 Männer braucht es und die waren nicht da. Und dann, ja, redete Paulus so mit den Frauen dort und die Lydia. Und da wird auch gar nicht eben erzählt, wie das kam und was dort geschah. Die Lydia bekehrte sich und lud den Paulus dann ein, in ihr Haus zu kommen. So fing das dann ganz langsam an. Das war immer noch keine Erfolgsgeschichte. Das war immer noch nicht so, dass sie auf dem Marktplatz gestanden haben und alle zugehört haben. Und wir merken dann im Verlauf dieser Geschichte, wenn wir sie so lesen, diese Misserfolgsstory geht weiter. Auf einmal tritt eine Magd auf und die zeigt dann auf Paulus und seine Gefährten und sagt, die sind gut, das sind die Boten Gottes und. Und dann wird diese Magd ja vom Wahrsagegeist befreit und das bedeutet für den Eigentümer dieser Frau einen Geschäftsverlust. Und dann kriegen die richtig Ärger, kriegen aufs Maul dafür und landen am Ende im Knast. Habe ich jetzt irgendetwas falsch verstanden? Gott? Ich soll nach Makedonien gehen? Ich habe den Makedonier nirgendwo getroffen, der dann vielleicht auf der anderen Seite der Küste stand und gesagt hat, hier, ich habe euch gerufen. Der Mann taucht nirgendwo auf. Es ist nicht so, dass dann dieser Weg auf einen fruchtbaren Boden fällt und Paulus sagt, Gott, ich danke dir, dass du uns abgehalten hast, diesen Weg zu gehen und dass wir jetzt diesen Weg gehen können und dass er so gesegnet ist. Nein, die Erfahrung, die sie gemacht haben, war zuallererst eine negative, eine Misserfolgserfahrung. Dass Lukas das hier so beschreibt in seiner Apostelgeschichte, das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Aber er will ja nicht nur berichten von dem, wie dann das gelaufen ist mit der Evangelisierung auch Europas, sondern er will ja auch geistliche Wahrheit vermitteln. Und wir erleben das ja oft eben auch in unserem Leben, dass wir so das Gefühl haben, wir sollen einen Weg gehen und gehen dann diesen Weg und merken, naja, schön ist nicht, ist auch nicht erfolgreich, ist eher herausfordernd, führt eher in eine Krise hinein. Und dann sind wir oft in unserem Denken so, dass wir sagen, naja, dann habe ich mich wohl verhört, dann habe ich mich wohl irgendwie vertan und drehen um. Lukas erzählt diese Geschichte von dieser zweiten Missionsreise, um auch deutlich zu machen, dass die Wege Gottes in unserem Leben eben nicht immer so ausschauen, dass er sagt, geh dorthin und dann läuft alles. Nein, die Wege Gottes, die führen immer zu seinem Ziel. Aber der Weg dorthin ist mitunter eben ein Weg, der sehr, sehr steinig ist und sehr staubig. Und wer sich auf Gott einlassen will, der muss das auch, ich sag mal, so in seinem Leben so ein bisschen mit einpreisen. Und wer nach dem Weg Gottes für sein Leben auch sucht, der muss auch das so ein bisschen mit einpreisen. Am Ende merken wir, wenn diese Geschichte dann weitergeht, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dass dann schon sich etwas bewegt. Und auf seinem Weg zurück kommt Paulus ja dann auch über Ephesus, also er streift so ein bisschen die Provinz Asien, aber richtig nach Asien, in die Provinz Asien, geht er ja erst auf seiner dritten Missionsreise. Ephesus wird dort zu seinem, ich sag mal, zu seiner Basis, von dort aus viel dann auch geschieht. 2-3 Jahre lang bleibt er in Ephesus. Also wir lernen im Nachhinein, dass geh nicht in die Provinz Asia, heißt eben nicht, geh dort nie hin. Sondern das, was Paulus hier erlebte, war, dieses geh nicht heißt, geh noch nicht. Später, dritte Missionsreise, ist er ja dahin gegangen. Also nicht, geh überhaupt nicht dorthin, sondern das ist später dran, weil jetzt ist etwas anderes dran. Weil da war doch ein Mann, der hat doch gerufen, komm herüber und hilf uns. Und das wäre jetzt spannend gewesen, wer dieser Mann war, der dem Paulus im Traum erschienen ist. Wie gesagt, er taucht nirgendwo mehr auf. Wir sehen ihn nicht dann irgendwo an der Küste, eben freudig den Paulus empfangen. Er taucht nirgendwo auf. Und deswegen ist die Frage, wer war eigentlich dieser Mann? Und wer hatte eigentlich dieses Anliegen? Ich glaube, Gott selbst war es, der dem Paulus hier in Form dieses Mannes erschienen ist. Weil, und das ist ja das, was wir auch immer wieder erleben, in Europa, wir haben nicht auf das Evangelium gewartet. Wir haben es nicht erstmal mit freudigen Armen empfangen und gesagt, endlich nach Jahrhunderten der Finsternis geht uns ein Licht auf. Nein, das Evangelium war Europa egal. Es hat sie nicht interessiert. Das Evangelium hat die Geschäfte kaputt gemacht und da waren wir sauer. Weil Glauben ist ja schön und gut. Und sonntags mal in die Kirche gehen oder am Schabbat, alles schön und gut. Aber wenn Glaube bedeutet, dass unsere Geschäfte auf einmal durcheinander kommen, irgendwo hört der Spaß auch auf. Europa hat nicht auf das Evangelium gewartet. Europa wollte das Evangelium nicht. Wenn wir über Mission reden und nachdenken, dann ist das ja auch immer eine interessante Geschichte, wenn man so in unterschiedliche Regionen dann auch reinguckt. Und ich war ja Anfang meines Dienstes unten in Baden-Württemberg und in Bayern unterwegs, das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass die Leute dort aufs Evangelium warten. Aber der Vorteil dort ist, sie tun so, als ob. Weil da gibt es noch so eine Grundchristianisierung oder christliche Sozialisation. Berlin ist anders. Wartet Berlin auf Gott? Braucht Berlin Gott? Und jeder, der sich dann hier so ein bisschen auskennt und umguckt, nö. Also kriegen das auch alles hier alleine hin. Hier ist, und das ist das, was eine Metropole und Großstädte dann auch ausmacht. Hier ist so viel Power, hier ist so viel Kraft. Wir brauchen Gott nicht. Wir kriegen es alleine hin. Aber, und das lehrt uns diese Geschichte, Europa hatte keine Sehnsucht nach Gott. Aber Gott hatte eine Sehnsucht nach Europa. Ihm war es ein Anliegen, zu den Menschen in Europa hinzukommen. In Berlin, ja, man kann darüber streiten, aber Berlin braucht Gott nicht. Aber wisst ihr was? Gott will die Menschen in Berlin. Und von daher ist das auch etwas, was man in Bezug auf die Wegführung Gottes auch auf das eigene Leben bezogen dann lernen kann. Wir müssen schauen, natürlich müssen wir das, was wir machen, immer klug machen und darüber nachdenken und. Aber die allererste Frage, um die es dann geht, ist nicht, was will mein Gegenüber, sondern das wahrzunehmen, was Gott will. Und Gott will diese Menschen erreichen. Und Gott will, dass wir zu diesen Menschen hingehen und immer wieder die Botschaft des Evangeliums verkündigen und den Menschen aus diesem Hamsterrad herausholen, in dem er sich befindet, in dem er krank wird und andauernd nur erschöpft ist. Gott will bei den Menschen in Europa oder wollte bei den Menschen in Europa und will bei den Menschen in Berlin ankommen. Und das ist etwas, was wir auch als Gemeinde nicht vergessen sollten. Und das war damals in der Apostelgeschichte so und das ist bis zum heutigen Tag so. Gott will die Menschen. Und Gott geht seinen Weg mit seiner Gemeinde. Und dieser Weg ist dann nicht immer so, dass wir dann von Erfolg zu Erfolg marschieren, im Großen, aber auch im Kleinen, in deinem Leben. Wir erleben eben, dass das Leben staubig und hart ist. Aber dort, wo der Mensch sich auf diesen Weg Gottes einlässt, dort wird er nicht davor bewahrt, eben diese Wege gehen zu müssen. Aber er bekommt am Ende ein Ziel, nämlich, und das ist ja das, was wir dann bei der Lydia und später bei vielen anderen bis zum heutigen Tag hier und jetzt erleben, das Evangelium kommt beim Menschen an. Und deswegen sind wir herausgefordert, auch, ich sag mal, nicht so ganz leichte Wege zu gehen und dort weiterzugehen und weiterzumachen, zu überlegen, wie der nächste Schritt aussehen könnte, aber uns nicht vom Weg abbringen lassen. Das gilt auch für das persönliche Leben. Und da sind wir immer wieder herausgefordert. Wir müssen diese Wege ertragen, aber wisst ihr, ich glaube, und das ist das, was mich immer wieder auch dann fasziniert, wo ich sage, hier tut Gott ein Wunder. Das zu erleben, dass Menschen vom Evangelium bewegt, auf einmal die Kraft des Evangeliums dann spüren. Die Zusage des Evangeliums vom Kreuz her wahrnehmen für ihr Leben. Und entdecken, wie sich dort etwas dann im Leben auch wirklich verwandelt und neu wird. Wie man herauskommt aus den Teufelskreisläufen, in denen man vielleicht gefangen ist. Wie man herauskommt aus dieser Spirale der Selbstverdammung und des Schlechtgemachtwerdens. Wie man herauskommt auf dem, was im Leben so destruktiv ist, zu dem hin, der sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Lisa hat uns ja am Anfang kurz mit hineingenommen in dieses Ostergeschehen. Darum geht es, dass Menschen das erleben. Und Gott hat eine Sehnsucht danach, dass Menschen das erleben. Ich glaube, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt. Ich bin ja nicht in der Gemeinde groß geworden. Ich war ja in der Kneipe, die so gegenüber von Gemeinde war. Und ich hatte eine große Sehnsucht nach Gemeinde. Ich hatte eine große Sehnsucht nach dem, was da passiert ist. Und ich weiß, über mehrere Wochen stand ich sonntags immer am Fenster und guckte dort rüber, wie die Geschwister dort zusammenkamen und wollte so gern dabei sein, hatte nur ein Problem. Es hatte mich keiner eingeladen. Hat keiner gesagt, du darfst kommen, so wie du bist. Bei uns war ja die Kneipe, war ja immer das Tor zur Hölle. Damals war die Welt noch in Ordnung, also da gab es eben beide Seiten. Und bei uns fing die Hölle an und mir hat keiner gesagt, dass ich trotzdem eingeladen bin, dorthin zu kommen. Und irgendwann war aber meine Sehnsucht so groß, dass ich mir dachte, naja, wenn sie sich rauswerfen, aber... Und dann bin ich dorthin gegangen. und habe diesen Gott erfahren, von diesem Gott gehört, der aus Sehnsucht und Liebe zu mir seinen Sohn gegeben hat, damit ich endlich herauskomme aus dem Destruktiven, was mich, was meine Familie bestimmt hat. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Und darum, lasst euch nicht abhalten von den staubigen und steinigen Wegen, wo wir vielleicht sagen, naja, anders wäre es vielleicht klüger geworden, aber klüger gewesen. Lasst uns an dem Weg festhalten, den Gott uns gegeben hat. Und der ist zuallererst eben dieser Weg seiner Sehnsucht zu den Menschen hin. Und lasst uns geistreiche Menschen sein und bleiben, die hören und wahrnehmen, welche Wege Gott für uns hat. Und lasst uns mutige und tapfere Menschen sein, die diesen Weg dann auch gehen. Das gilt für uns als Gemeinde, aber das gilt auch für dich und für dein kleines Leben. Das gilt auch für die Wege, die du zu gehen hast, die du dir anders gewünscht hast. Und wo du doch gedacht hast, jetzt gehe ich doch den Weg Gottes und die Luft ist hier so staubtrocken. Halte fest an dem, der dir zugesagt hat. Und so ging es ja dann auch in dem Vers für unsere Geburtstagskinder. Ich bin mit dir, ich bleibe bei dir, ich lass dich nicht los. Geh weiter und am Ende wirst du ein neues Lied singen. Denn der Herr tut Wunder, auch in deinem Leben. Amen.